Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute wieder mit Top 14, Pro D2, National und natürlich allem Wichtigen zum kommenden europäischen Spieltag. Dazu ein paar News vorweg. Die EPCA hat entschieden, dass die wegen der Reisebeschränkung verschobenen Spiele der französischen Mannschaft gegen die britischen Teams als unentschieden gewertet werden, als 0-0. Sorgt natürlich für weiteres Chaos. Natürlich war klar, dass man nicht alle Spiele würde nachholen können. Aber es ist natürlich schwierig. Einige Spiele wurden ja schon abgesagt, ein paar wurden gespielt. Es verfälscht den aktuellen Tabellenstand halt noch ein gutes Stück mehr. Aber gut. Es ist, was es ist, aber ein wenig enttäuschend ist es natürlich trotzdem, dass da jetzt eine so, sagen wir mal, man möchte fast schon sagen, gerechte Entscheidung getroffen wurde. Einige Spiele wurden ja vorher schon abgesagt, andere nur verschoben. Es ist alles, ja, es ist eine schwierige Saison. Die Situation ist für alle weiter schwierig, muss man auch sagen. Aber es ist ja nicht die einzige, sagen wir mal in Anführungszeichen, kontroverse Entscheidung oder kontroverse Diskussion. Montpellier beispielsweise wird trotz drei positiver PCR-Tests gegen Leinster spielen dürfen, wo das Hinspiel noch für Montpellier gewertet wurde, obwohl zumindest laut irischen Medien kein einziger positiver PCR-Test bei Leinster aufgefallen ist, wobei die französische Presse ja von 29 positiven Tests spricht. Es ist alles schwierig, es ist alles unübersichtlich, aber wird weiter kontrovers diskutiert werden und es ist schwer irgendwo davon zu sprechen, wie es weitergeht, auch wenn die französischen Behörden zumindest davon gesprochen haben oder davon ausgehen, dass innerhalb der kommenden Tage und Wochen die Reisebeschränkungen nach Großbritannien wieder deutlich gelockert werden. Auch in Frage steht weiter das Spiel von Bordeaux gegen die Scarlets. Bordeaux hat wohl aktuell 4 positive Fälle. Muss man schauen, wie es da weitergeht. Abgesagt wurden auch das Duell zwischen Toulouse und Montpellier und Toulon hat das zweite Spiel in Folge abgesagt bekommen gegen La Rochelle. Damit weiter deutlich hinter dem Rest des Tabellenstandes. Aktuell nur 4 Teams auf dem aktuellsten Stand in der Tabelle. Castres, Lyon, USAP und Biarritz. Für USAP und Biarritz ist das natürlich gut zu wissen, wo man steht, so tief im Abstiegskampf. Castres etwas überraschend, letzte Saison ja noch schwer von Corona betroffen, sind jetzt zum Auswärtsspiel in La Rochelle unter anderem mit einer unvollständigen Bank angereist, sieht man im Profibereich doch sehr selten, aber dieses Jahr noch Gott sei Dank gut dabei. Fangen wir auch mit Castres an, sie haben 15-9 gegen Stade Français gewonnen, ein Spiel, über das man kein weiteres Wort verlieren sollte, absolut unansehnlich, klar, wie bei vielen Spielen an diesem Wochenende schwierige Wetterbedingungen, aber das war ein Spiel, das man eigentlich komplett vergessen kann. Sieg für Castres, das ist erstmal das Wichtige. Ich glaube, das Einzige, was man daraus weiter mitnehmen kann, ist die erfolgreiche Umpositionierung von Reisoquet, der jetzt seit einigen Spielen als Flanker spielt. Ist jetzt nicht so außergewöhnlich, sie sind ja nicht die Einzigen, die ihren Flügelspieler als Drei-Stürmer einsetzen. Tuisova hat mehrfach 8 gespielt für Lyon. Dakuwaka hat mehrfach in der dritten Reihe gespielt für Montpellier. Letzten Endes ein ähnliches Profil wie, sagen wir mal, ein Makalou für Stade Français oder ein Wauquiez für Bordeaux, der für die Nationalmannschaft sogar in der zweiten Reihe spielt, eine ganze Menge mehr Geschwindigkeit reinbringt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade ein Tuisova und ein Reisoquet ja durchaus als sehr solide Spieler bekannt sind. Reisoquet hatte auch aus dem Gedränge raus ein sehr schönes Break, da ist der Ball Makalou hinten aus den hinter den Füßen durchgerutscht und Reisoquet konnte den Ball klauen und Break machen, aber auch da ist er halt, ja, war bis zur 22 oder so, ist er nur durchgekommen. Richtig viel zu erzählen aus diesem Spiel gibt's nicht. Umso spannender war das Duell zwischen Biarritz und USAP. das Spiel der Angst, wie es so schön genannt wurde, das Aufsteigerduell, das sicherlich auch ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf sein wird. ÜSAP konnte 23-25 gewinnen. Das zweite Spiel, auch das Rückspiel gegen Biarritz gewonnen. Damals gemeinsam abgestiegen, zusammen aufgestiegen. Jetzt werden sich die Wege vielleicht trennen, wobei natürlich sollten sie tatsächlich Absteiger und Relegationsplatz stellen, das natürlich nicht ganz klar ist. Aber ÜSAP, das sehr, man möchte fast sagen, souverän gespielt haben, jeden Fehler von Biarritz ausgenutzt, auf der anderen Seite deutlich indisziplinierter, 19 Strafstöße, die sie weggegeben haben, Biarritz nur 11, auf der anderen Seite, und das meine ich jetzt mit souveräner, hat Biarritz seine Chancen nicht genutzt, sie haben wiederholt zur Gasse auf der 5-Meter-Linie gekickt, keine Gasse davon wirklich ausgenutzt, das sind auch die einzigen drei Einwürfe von ihnen, die sie nicht gewonnen haben. Alle anderen Einwürfe, das war eine ganze Menge, die haben sie selber wieder zurückgekriegt. Nur eben in diesen Schlüsselsituationen hat es dann nicht funktioniert. Und das meine ich damit, dass sie nicht so souverän gespielt haben. ÜSAP auf der anderen Seite haben ihre Chancen genutzt. Ob es jetzt nur die Interception von Tristan Tedder war oder der Kick für die Führung in der 76. Minute von Mervyn Jaminet. Sie haben in den kritischen Situationen ihre Kontenance bewahrt und dann eben auch verdient gewonnen. Bei Biarritz auf der anderen Seite sind die Emotionen an mehr als einer Stelle übergeschwappt. Mathieu Acebes, ehemaliger Jugendspieler von Biarritz, auch in der Region aufgewachsen, hat berichtet, wie intensiv er doch von den Tribünen aus beleidigt wurde. Naja, auch das mittlerweile keine Neuigkeit im Rugby mehr. Brief gegen Bordeaux, 19-22 für den Tabellenführer. Vierter Sieg in Folge für Bordeaux. Heißt jetzt nicht viel, es ist schwer zu sagen, ob sie gut in Form sind oder nicht. Brief weiter, habe ja letzte Woche gesagt, Brief schießt sich zu sehr ins eigene Bein. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man bei diesem Spiel wieder sagen kann. Haben bis kurz vor Ende geführt, in der 75., 76. Minute hat Maxime Lucu den Penalty für die Führung gekickt. Bis dahin hatte Brief geführt. Bordeaux hat wirklich schwach gestartet, Brief die erste Halbzeit komplett dominiert. Nur das Gedränge nicht. Da war Bordeaux von Anfang an besser und hat dann nochmal nachgelegt von der Bank aus. Sie waren nicht besser am Anfang, aber sie haben gut mitgehalten und dann mit der ersten Reihe, die sie komplett gewechselt haben, haben sie dann die Dominanz reingekriegt. Ja, aber es ist auch, ob es jetzt nur letzte Woche gegen Biarritz war, wo sie Biarritz noch so komplett ins Spiel haben zurückkommen lassen, unnötigerweise. Sie haben Probleme, 80 Minuten zu spielen aktuell. Und hier haben sie dann, ich sag mal, die erste Halbzeit, die ersten 30 Minuten ein bisschen verschlafen. Letzte Woche die letzten 30 Minuten verschlafen. Schwierig. Aber sie sind zurückgekommen, sie haben gewonnen. Knappes Spiel. Letzten Endes, 4 Punkte sind 4 Punkte. Sie werden den Sieg nehmen, haben damit 9 Punkte Vorsprung auf Toulouse auf dem zweiten Platz, die allerdings auch ein Spiel weniger haben, beziehungsweise 2 Spiele weniger haben auf den aktuellen, den 15. Spieltag, aber nur ein Spiel weniger als Bordeaux. Ich erinnere daran, dass Toulon mittlerweile 3 Spiele Rückstand hat. Spiele sollen während des Six Nations Fensters nachgeholt werden, was natürlich auch wieder schwierig ist, weil gerade im Verein wie Toulon oder auch Toulouse dann natürlich sehr viele Spieler fehlen. Muss man schauen. Lyon hat 35-10 gegen Pau gewonnen. Der zweite Start oder der zweite Einsatz in der Startformation für Lima Sopoanga. Eine deutliche Steigerung zum letzten Mal. Er findet sich so langsam zurecht. Muss man natürlich auch sagen, dass es schwierig ist, in so einer Mannschaft zu spielen. Er hat natürlich auch mit Leo Berdeux durchaus starke Konkurrenz. Aber er hatte schon einige Schwierigkeiten, sich in dem Verein zurechtzufinden. So langsam kommt er aber an und wird vielleicht zum Ende der Saison ein wirklicher Faktor sein. Pro hat letzte Saison in Lyon gewonnen. Da war einiges an Revanche-Gedanken da für die Gastgeber. Die sind auch wirklich souverän zu Ende gespielt haben. 35-10 mit Offensivbonus. Kann man eigentlich nichts weiter zu sagen. Das war eine solide Leistung für Lyon, die zwar aktuell auf dem 4. Tabellenplatz sind, aber eben halt auch vollständig ihren Kalender haben. Montpellier sind punktgleich dahinter, haben allerdings 2 Spiele weniger. Dramatisch und spannend war es in Paris, Racine gegen Clermont. Der ASMCA, die hat die erste Halbzeit sehr dominiert, war sehr gut und haben dann gegen Ende das Spiel doch noch aus der Hand gegeben. Entsprechend angefressen war man hinterher. Das Spiel hätte nicht verloren gehen müssen oder dürfen. Besonders sehenswert natürlich der Versuch von Wenceslas Loré in der 70. Minute, vorbereitet von Antoine Gibert, der aus dem Ruck raus die Lücke nimmt und während er ins getackelt wird, noch einen Rückhandpass spielt zum Versuch hin. Auch interessant, weshalb man schauen muss, wie vielleicht seine Chancen für die WM 23 sind, weil er sowohl auf der 9 als auch auf der 10 die Saison sehr solide Leistungen bringt und das ja auch aktuell so dieser große Faktor ist, wie viele Positionen kann man wirklich leisten, das ist der Punkt für einen Rasuke, für einen Woki Makalu, man kann mehrere Positionen abdecken, ne, Makalu ist natürlich, Fabien Galthié hat darüber geredet, dass er ihn auch als Flügelspieler einsetzen könnte als Winger. Ist natürlich, wenn du dann so jemanden auf der Bank hast, muss ich nicht mehr entscheiden, wechselt man einen Stürmer ein oder wechselt man einen Hintermannschaftsspieler ein. Ist ja in Frankreich sowieso nicht unbedingt unüblich, einen dritte Reihe Stürmer auf dem Flügel stehen zu haben. Und wenn du ihn tatsächlich als Flügelstürmer dann Flügelspieler einsetzt, naja, spart er einen Auswechselspieler. Muss man schauen. Ah ja, dieses 33-28 für aus Sicht von Racing, die sich ja diese Saison bis jetzt sehr schwer getan haben, natürlich ein wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein. Für Clermont ist es allerdings, man ist nah dran, öfters mal in dieser Saison schon gewesen, aber am Ende fehlt dann eben das letzte bisschen, um so ein Spiel dann auch über die Zeit zu bringen. Kommen wir zur Pro D2. Dort gab es am Donnerstag auch den Rückrundenauftakt Agen gegen Bayonne, wo Bayonne das Hinspiel ja noch sehr souverän gewonnen hat. Jetzt vielleicht sogar ein bisschen glücklich waren, am Ende noch diese 16-16 herauszuholen. Agen hatten bis zu diesem Ausgleich kurz vor Ende geführt. Also man hat sich wirklich gefunden als Mannschaft. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Bayonne nicht mehr ansatzweise so dominant ist, wie sie noch am Anfang der Saison waren. Klar auch von Verletzungssorgen geplagt, haben ihre ausgeliehenen Spieler zurückgeholt, unter anderem einen Verbinder von Carcassonne wieder zurückgeholt. Aber da mein Agent wird sich ärgern, es gibt ja dieses Sprichwort in Frankreich, ein Unentschieden auswärts ist ein halber Sieg und ein Unentschieden zu Hause ist eine halbe Niederlage. Wird sich vermutlich ja wie eine ganze Niederlage anfühlen für Agen, die deutlich bessere Mannschaft waren in diesem Spiel. Bayern, die sich glücklich schätzen können, überhaupt dieses Unentschieden rangekommen zu sein. Aber für Aviron wird sich das doch durchaus wie ein ganzer Sieg anfühlen. Aber die Konkurrenz hat natürlich gepunktet. Oyonnax hat sehr souverän gewonnen. Mont-de-Marsan hat sehr souverän gewonnen. So langsam muss man sich wirklich die Frage stellen, ob Bayern noch die unangefochtenen Favoriten für den Aufstieg sind. Ich glaube es trotzdem, weil ich nicht sehe, ob die anderen Vereine insgesamt gut genug aufgestellt sind. Aber so langsam muss da schon deutlich mehr kommen, denke ich. Provence hat 20-15 gegen Béziers gewonnen. Béziers nie wirklich in einer wirklich gefährlichen Position. Alle 15 Punkte durch Penalties geholt. Aber insgesamt offensiv nicht wirklich gefährlich. Stehen aktuell ja auch eher aus anderen Gründen in den Nachrichten, haben Montauban lediglich 50 Plätze für ihr Spiel dieses Wochenende angeboten. Die Quote sagt eigentlich was von 15%, die den Auswärtsfans zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch bei der 5000 Zuschauerregel darf man gespannt bleiben. Es ist keine festgeschriebene Regel in dem Sinne, aber das war bis jetzt eigentlich so diese... es war keine offizielle Regel, es war eigentlich eine unausgesprochene Regel. Das war bis jetzt eigentlich immer die Norm. 15% wurde eigentlich immer den Auswärtsfans zur Verfügung gestellt. Gibt natürlich Ausnahmen. La Rochelle haben eigentlich oft weniger zur Verfügung gestellt. Aber in den meisten Fällen waren es dann schon 15%. Beziehungsweise La Rochelle haben gesagt, sie geben 15% der frei verfügbaren Karten. Das war dann eben halt nicht mehr so viel, weil 80% der Tickets schon Dauerkarten und Sponsorenkarten sind. Deswegen ist ohnehin schon nur wenig im freien Verkauf. Und davon haben sie aber 15% immer gegeben. Wen uns auch, dass unter anderem beim Relegationsspiel zwischen Biarritz und Bayern, wo ja auch theoretisch die 5000 Zuschauerregel gegolten hätte, 1500 Karten an Bayern gegangen wären, dass man sagt, so viele Auswärtsfans gibt es bei den meisten Spielen nicht in der Pro D2. Okay, aber 50 Karten ist schon arg wenig. Es ist jetzt auch nicht so, als würde BC die 5000 Tickets sonst problemlos verkauft. Das einzige Mal, wo sie auf die 5000 Zuschauer gekommen sind diese Saison, war beim Derby gegen Narbonne. Und das ist ein Spiel, wo sie normalerweise 10, 12, 13, 14.000 Zuschauer haben. Von daher ist das ist diese Begründung, dass sie aufgrund der aktuellen Obergrenze nur so wenig Tickets geben, schon ein wenig heuchlerisch. Oder ein wenig nicht ganz ehrlich. Man weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt. Aber 1% für die Auswärtsfans zur Verfügung zu stellen, ist schon arg wenig. Ja. Wann hat 35-23 gegen Nevers gewonnen? Ohne Beteiligung von deutschen Nationalspielern. Hilsenbeck stand nicht auf dem Mannschaftsbogen. Erik Marx noch nicht, zwar wieder zurück im Mannschaftstraining, aber noch nicht ganz bereit für Spielzeit. Trotzdem ein wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein, gerade gegen eine diese Saison sehr souverän spielende Mannschaft aus Nevers, die sich sicherlich mehr erhofft hatten, aber wann finden sich so langsam als Mannschaft? Sie haben ja einen sehr guten Kader, der nicht mehr ganz so gut ist wie letzte Saison, aber es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie sich wieder fangen und ihre Leistung wieder auf den Platz bringen. Und jetzt hat vielleicht auch die Pause, diese 2 Wochen, geholfen, dass die Spieler mal eine Woche Zeit hatten, nicht an Rugby zu denken. Rouen haben 11-18 gegen Bourg-en-Bresse verloren, zu Hause auch noch. Oh Gott, ja. Ich meine, sie haben anständig gespielt. Die erste Halbzeit sind auch mit einer klaren Führung eigentlich in die Pause gegangen. Aber dass sie den Bourg-en-Bresse so zurückkommen lassen, schon arg nachlässig. Sagen wir es mal so, das sage ich jetzt nicht nur, weil es für Narbonne natürlich sehr schlecht ist, dass Bourg-en-Bresse gewinnt, was es ist. Aber das ist jetzt gar nicht mehr meine Motivation dahinter. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich blöd, dass Bourg-en-Bresse wegzieht. Auf der anderen Seite haben sie damit Rouen wirklich wieder tief in den Abstiegskampf zurückgeholt. Eigentlich hatten sie ja ein bisschen Distanz dazwischen. Jetzt aber wieder runtergezogen. Muss man abwarten, was draus wird. Für Bourg-en-Bresse natürlich ein unglaublich wichtiger Sieg. Unglaublich wichtig, nicht nur in der Tabelle, auch fürs Selbstbewusstsein, wenn man so in die Rückrunde startet, sie so zurückkämpft. Das ist wichtig für Selbstbewusstsein. Einige große Siege geholt, unter anderem gegen Grenoble. Am letzten Spiel vor Weihnachten. Sehr wichtiger Sieg. Narbonne auf der anderen Seite haben 13-18 in Aurillac verloren. Im knöcheltiefen Schnee hat Aurillac das Spiel tatsächlich erst mit der Sirene noch gewonnen, mit einem Versuch in der 80. Minute. Für Narbonne trotzdem natürlich sehr ärgerlich. Unentschieden wäre sehr wichtig gewesen. Sieg natürlich viel wichtiger. Aber so langsam wird es halt wirklich eng. Man hat gut Abstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Sogar auf den 15. Platz ist es schon eine gewisse Distanz. Jetzt am Donnerstag gegen Agen muss ein Sieg her, sonst kann man die Saison eigentlich abschreiben und sich auf eine Drittligasaison vorbereiten. Aber so langsam wird es eng. Dass das Wetterverhältnisse sind, die gut für Aurillac sind, die sich sehr wohl fühlen in ihrem eigenen Klima mit einem Nirgendwo, das ist selbstverständlich. Und da ist eigentlich schon fast überraschend, dass sie das Spiel nur so knapp gewonnen haben. Aber trotzdem, wenn man schon so nah dran ist, muss man mindestens die 2 Punkte mitnehmen. So ist es einer, weil einer ist viel zu wenig. Auch 2 wären schon zu wenig, aber einer ist viel zu wenig. Mornemarsan hat 25-10 gegen Carcassonne gewonnen. Souveräne Leistung, wie man es vom Tabellenführer erwartet. Wäre durchaus auch noch mehr drin gewesen. Das für mich Spannendste war eigentlich die beide mit fast den gleichen Trikots. Die eine mit gelb-schwarzen Streifen, die andere mit gelb-weißen Streifen. Hatte irgendwie was. Montauban hat 22-8 gegen Colomiers gewonnen. Das Spiel war als Derby ausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich ist. Ob es tatsächlich als Derby betrachtet wird. Agen ist ein Derby für Montauban, ob es Colomiers ist. Colomiers noch südlich von Toulouse, glaube ich. Montauban doch eine Ecke nördlich von Toulouse. Großraum Toulouse, beide, denke ich. Aber in der Ecke ist es schon noch. Aus Montauban zumindest. Colomiers ist ein Vorort von Toulouse. Ja, aber als Derby ausgeschrieben. Und wenn es als Derby ausgeschrieben ist, dann muss man sagen, es ist von Colomiers deutlich zu wenig. 22-8 ist dann schon sehr eindeutig. Montauban haben wie immer mit ihrer Defensive überzeugt. Offensiv wäre auch mehr drin gewesen, aber Colomiers haben einfach auch sehr schwach gespielt. Also es ist sehr wenig von dem Kampfgeist, den man in der Hinrunde noch gesehen hat. Nächste Woche geht es dann zu Hause gegen Rouen. Wenn da nicht deutlich mehr kommt, muss man dann vielleicht auch sagen, dass das für die Playoffs nicht unbedingt viel Gutes verheißt. Oyonnax hat 38-10 im Derby gegen Grenoble gewonnen. Das ist eine Derby-Leistung, würde ich persönlich sagen. Grenoble eigentlich chancenlos, der Ehrenversuch am Ende, naja. Aber das war schon eine sehr souveräne Leistung. Hattrick für Charlie Cassang, beziehungsweise er hätte einen Hattrick gehabt, wenn der eine Versuch nicht in Strafversuch umgewandelt worden wäre. Ansonsten wäre das ein Hattrick für Charlie Casson gewesen, der auch verlängert hat jetzt. Absolut herausragende Leistung, hat sich bei Clermont ja nie wirklich durchsetzen können und jetzt dann über Umwege in Oyonnax gelandet. Herausragende Saison, die er spielt. Wenn er diese Form und diese Leistung auch in der ersten Liga bringen kann, sollten sie aufsteigen, dann ist das vielleicht auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft, muss man schauen. Aber das ist schon seit einigen Spielen eine sehr herausragende Leistung von Oyonnax. Natürlich ist das jetzt eine sehr wertlose Statistik, die man bringen kann, aber in den letzten beiden Spielen, im letzten Spiel vor der Winter Pause und in diesem Spiel haben sie 108 zu 10 Punkte erzielt. Schon offensiv wie defensiv sehr stabil. Lässt sich nicht anders sagen. Auswärts in Carcassonne jetzt am Wochenende würde ich auch behaupten, dass es ein Spiel ist, das sie gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Bleibt abzuwarten. Und kommen wir noch zur National. Einige sehr eindeutige Ergebnisse, ein paar Überraschungen hatten wir auch. Ja, ob ich von ein paar reden würde. Ob ich überhaupt von Überraschungen reden würde. Ich dachte, ich hätte Überraschungen im Hinterkopf gehabt, aber eigentlich, wenn ich mir die Ergebnisse so angucke, bin ja nicht so sicher. Ja, fangen wir erstmal an mit Sveyon Golem gegen Tarbe. 40 zu 7, Maxim Oltmann ist in der 26. Minute eingewechselt worden. Offensichtlich aber ohne zu großen Einfluss. Tarbe nach einer sehr soliden, oder einem sehr soliden ersten Saisondrittel. Ja, Drittel will ich eigentlich sagen. Es war der 14. Spieltag, das ist der Auftakt der Rückrunde. Aber sagen wir mal, nach sehr soliden ersten 10 Spieltagen, 9 Spieltagen, jetzt doch sehr abgerutscht. Schon einige sehr katastrophale Ergebnisse dazwischen gewesen. Optimistisch stimmt das in jedem Fall nicht. Auch, ja, ich meine, ich sag so, einige sehr katastrophale Ergebnisse zu sprechen. Das war die 15. Niederlage in Folge. 6 Spieltage ohne Sieg. Das eine Spiel wurde verschoben. Aber sie haben schon vor der Corona-Pause einige Spiele verloren. Aber ja, die fünfte Niederlage in Folge. Einige sehr katastrophale Ergebnisse dazwischen. Ich meine, es ist 40 zu 7. Jetzt in Sveyon Golem ist die eine Sache. Sveyon Golem haben ja auch wirklich ihre Form zurückgefunden. Aber da waren schon einige sehr schlechte Ergebnisse dazwischen. Ich meine, unter anderem dieses 45 zu 0 in Chambéry. Natürlich auch schon ähnlich happig war. Also da muss jetzt schon ein bisschen was kommen. Sonst kann diese Saison noch sehr hässlich werden. Wie gesagt, 5 Niederlagen in Folge. Es ist schon eine sehr schlechte Serie. Vielleicht sogar die aktuell schlechteste Serie im Profi-Rugby. Ich glaube, selbst Biarritz hat zwischendurch nochmal gewonnen. Ja, Blagnac haben 9 zu 15 gegen Massy verloren. Massy, damit die aktuell beste Serie im französischen Profi-Rugby. Das ist der... Ja, das aktuelle ist der 12. Sieg in Serie. Ist schon was. Ist mir gar nicht aufgefallen, um ganz ehrlich zu sein. Massy hat gewonnen. Ist mir nicht so aufgefallen, das ist schon der 12. Sieg in Folge war es von 14 Spieltagen. Gut, also ich meine, ich werde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass Messi ein Favorit für den Aufstieg sind. Ich lehne mich da mal jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich weiß jetzt nicht, was sie noch machen sollten nach 12 Siegen, um mich weiter zu überzeugen, aber das klingt jetzt schon mal recht überzeugend, muss ich sagen. Also kann man schon echt nicht sagen, 12 Siege. Also. Naja. Weniger überzeugend war Albi. 19 zu 13 haben sie gegen Dijon gewonnen. Dijon sind sicherlich nicht ganz so schlecht, wie ihr Tabellenplatz aussagt, aber ich sag mal, Albi, gnadenlose Selbstüberschätzung mal beiseite, ist das schon zu wenig für eine Mannschaft, die sich mittelfristig oder langfristig wieder in der ersten Liga sieht, aber die Saison definitiv wieder aufsteigen möchte, wie jedes Jahr. Das ist schon zu wenig, schon viel zu wenig. Da muss deutlich mehr kommen. Ich meine, ihr kennt meine Meinung zu Albi, falls jetzt in den letzten Sätzen nicht eindeutig geworden ist, aber ist nicht überzeugend. Es ist, man muss es natürlich auch in Relation sehen, im Vergleich zu Sveyon Golem, im Vergleich zu Massy, sogar im Vergleich zu Chambéry ist das wenig. Suresnes hat 23 zu 19 gegen Cognac Saint-Jean d'Angély gewonnen. Wichtiger Sieg, damit auf den 6. Tabellenplatz vorgerückt, auch wenn die Tabelle natürlich nicht ganz auf dem neuesten Stand ist oder auf dem aktuellsten Stand ist, aber damit etwas überraschend in die Playoffs vorgerückt. Kann mir den Verein noch nicht in der zweiten Liga vorstellen, aber sie haben mich letzte Saison überrascht, sie haben mich diese Saison überrascht, warum sollten sie mich noch nicht auch in der Pro D2 überraschen? Wer weiß. Bourgoin auf der anderen Seite haben weniger überraschend gegen Aubenas gewonnen, 22 zu 9. Ich sage weniger überraschend, natürlich spielt Bourgoin eine maue Saison, aber insgesamt ist es natürlich, haben sie natürlich einen Status im Inne der, oder ich sag mal eine Historie, immer in der erste Challenge Cup Sieger überhaupt, meine europäische Meister, ne? Immerhin, was für Namen haben für Bourgoin gespielt, diesmal von Sebastian Chabal und Damien Treimer abgesehen. Auch ein Emanuele Nadolo hat seine erste Überseestation in Bourgoin gehabt, Ban Bottica, so glaube ich auch. Schon einige große Namen, die für den Verein gespielt haben. Aktuell natürlich mit Pascal Papé, einem ehemaligen Nationalspieler als Sportdirektor. Sebastian Thielusbaut ist ein ehemaliger Nationalspieler, der Cheftrainer ist. Da ist schon eine ganze Menge Geschichte in dem Verein. Es wäre natürlich sehr schade, wenn dieser Verein dann jetzt nächste Saison kommende National 2 verschwinden würde. Apropos Dinge, die verschwinden werden. Bei mir stehen privat ein paar Veränderungen an. Hat für mich persönlich den Vorteil, dass ich ab den kommenden Wochen mit einer deutlich stabileren Internetverbindung rechnen kann. Jetzt steht natürlich im Raum, wenn ich das Internet habe oder die stabile Internetverbindung habe, ob von eurer Seite aus Interesse bestünde, gemeinsam ein paar Spiele national zu schauen, ob man sagt, man streamt das und man quatscht in der Zeit einfach ein bisschen über französischen Rugby. Ich weiß nicht, ob ich nochmal traditionell Kommentator machen möchte, würde, könnte, aber man kann ja die Zeit einfach nutzen, ein bisschen Rugby zu schauen, ein bisschen über französischen Rugby zu reden. Lasst mir einfach auf Instagram, auf Twitter einen Kommentar da oder schreibt mir eine Nachricht, ob das eine Sache wäre, die euch interessiert. Ich hätte durchaus Lust drauf, aber wenn keiner zuguckt, dann lohnt sich das natürlich auch nicht. Lasst es mich gern wissen. Ich hoffe, ihr habt die Folge halbwegs informativ gefunden. Wir reden dann nächste Woche wieder über die europäischen Spiele und natürlich Pro D2 National. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Genießt den Rugby, ist ja wahrscheinlich wieder über MyTeamSports.tv oder MorethanSports.tv. Bin nicht ganz sicher über die Endung, aber MorethanSports.tv frei empfangbar war ja zumindest beim letzten Spieltag so. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber ich gehe einfach mal davon aus, sollten die Spiele also stattfinden, wahrscheinlich wieder darüber frei empfangbar und legal empfangbar. Natürlich mit dem englischen Kommentar, aber gut, man kann nicht alles haben. Live und legal ist ja schon mal mehr, als man als Rugby-Fan in Deutschland gewohnt ist. Die Spiele der National natürlich weiterhin auf YouTube. Ansonsten, und das vielleicht nicht unbedingt das interessanteste Spiel, aber der FC Grenoble bei den Frauen spielt gegen Stade Français. Das Spiel wird wahrscheinlich auch wieder auf Twitch gezeigt. Auch eine Sache, falls man live und umsonst Rugby gucken möchte, ist das auch eine, und vor allem legal Rugby gucken möchte, ist das auch eine Option. Montpellier streamen ihre Spiele normalerweise auf Facebook, aber die spielen dieses Wochenende nicht. Wollte gerade sagen, sie spielen gegen Bayonne, aber das wird ja nun nicht, aus offensichtlichen Gründen nicht stattfinden. Aber zumindest Grenoble gegen Stade Français wäre natürlich auch eine Option. Was auch immer ihr schaut, ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.